Gott segne uns Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Bibeltext für die heutige Predigt handelt von noch einem Hauptmann. Wieder eine militärische Person, diesmal aus einer anderen Himmelsrichtung. Eben hörten wir von einem römischen Hauptmann, der Jesus um Hilfe bat. Jetzt geht es um den obersten Heerführer aus Damaskus. Nicht sein Diener, sondern er selber ist krank und braucht Hilfe. Er hat Gold, aber keine Gesundheit. Er braucht Heilung und sucht einen Heiler. Als der oberste Heerführer des Königreichs Aram in Syrien, sozusagen als Verteidigungsminister und stellvertretender König, kann er sich fast alles leisten. Aber er wird an seine Grenzen geführt und erlebt einen ungeahnten Veränderungsprozess. Wir hören aus dem Alten Testament, im zweiten Buch der Könige, im 5. Kapitel. Die Erzählung datiert etwa ins Jahr 800 vor Christus. Und wir hören kommunikative Missverständnisse. Wir hören, wie von einer Heilung erzählt wird und von einer inneren Wandlung. Die Geschichte wird in einzelnen Abschnitten gelesen. Vielleicht ist ungewohnt, dass meine Übersetzung den Gottesnamen Jahwe einbaut, anstelle von der Herr. Dort, wo wir üblicherweise der Herr lesen, steht im Hebräischen dieser Name. Aber die Erzählung spricht noch von weiteren Herren, zum Beispiel den Königen. Und dann wäre beim Hören die Verwechslung vorprogrammiert.
Naaman war der oberste Heerführer des Königs von Aram. Er war ein großer Mann vor seinem König, gehobenen Antlitzes. Denn durch ihn gab Jahwe den Aramäern Sieg. Er war ein heldenhafter Mann, jedoch er wurde aussätzig.
Fromme Leserinnen und Leser des Alten Testaments hätten damit wohl nicht gerechnet, einem ihrer größten Feinde wird neidlos Respekt gezollt. Naaman, aramäischer Verteidigungsminister, Stellvertreter des Königs, dessen Name der Angenehme heißt, wird offen und ehrlich ein erfolgreicher Kriegsheld genannt. Und nicht nur das, wortwörtlich heißt es, Jahwe hat durch ihn den Aramäern Sieg gegeben. Das heißt, Sieg über Israel. Das alles spielt im Norden von Israel, das an Syrien bzw. Aram grenzt und sich regelmäßig den Aramäern und ihren Angriffen ausgesetzt sah. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, liebe Schwestern und Brüder. Der Gott Israels hat die heidnischen Feinde zum Sieg über sein eigenes Volk geführt. Das ist ein mächtiger Knick in der theologischen Optik. Nicht nur, dass Gott es zugelassen hätte, wie andere seinem Volk Schaden antun, wie plündernde Horden einfallen, Terroristen wehrlose Menschen versklaven und Landstriche erobern. Nein, Gott hat das nicht nur zugelassen, sondern den Feinden aktiv den Sieg gegeben. Ein Schlag ins Gesicht. Aber dann siegt Jahwe auf andere Weise, wie wir hören werden. Naaman war ein heldenhafter Mann, jedoch er bekam eine Hautkrankheit, er wurde aussätzig.
Als einst die Rotten der Aramäer ausgezogen waren, hatten sie ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war nun eine Sklavin der Frau Naamans. Dieses Mädchen sprach zu seiner Herrin:
Ach, dass mein Herr Naaman bei den Propheten in Samaria wäre. Der könnte ihn von seiner Krankheit befreien.
Da ging Naaman hinein zu seinem König und sagte es ihm an und sprach:
Solches und solches hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.
Der König von Aram sprach:
So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben.
Und Naaman zog hin und nahm mit sich 10 Barren Silber, 6000 Schekel Gold und 10 kostbare Kleider und brachte den Brief dem König von Israel Der lautete:
Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
Es geschah, als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach:
Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seiner Krankheit befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht.
Liebe Schwestern und Brüder, wie sehr muss dieser Kriegsheld unter seiner beginnenden Krankheit leiden? Sie peinigt ihn, sie demütigt ihn und sie dürfte mit Existenzangst verbunden gewesen sein. Wer im alten Orient eine Hautkrankheit hatte, hatte sozial nicht viel zu lachen. Er stand in der Regel am Rande der Gesellschaft. Aussatz wird das genannt und dahinter verbirgt sich vielleicht Schuppenflechte oder Lepra oder was auch immer. Hier wird es als eine soziale Krankheit deutlich. Denn Isolation und Exklusion waren seinerzeit die probaten Mittel, um dem Aussatz zu begegnen, egal ob der nun ansteckend war oder nicht. Naamans Krankheit war offenbar noch nicht allzu weit fortgeschritten, sonst hätte er ja nicht einfach so zu seinem König gehen können und wahrscheinlich auch sein Amt nicht mehr ausüben dürfen. Aussatz und Arbeitslosigkeit, Einsamkeit und Ächtung, das rückte als Konsequenz näher. Und so schwebte die Krankheit wie ein Damoklesschwert über Naaman. Und jetzt kommt eine israelitische Sklavin ins Spiel. Sie war Opfer militärischer Gewalt und sicherlich sexueller Gewalt geworden. Die Sklavin wird als junges Mädchen bezeichnet, wobei jung hier nicht allein ihr Kindesalter meint, sondern heißt rein, weich, geschmeidig, zart, duftend wie ein Baby. Uns werden diese Worte in der Erzählung noch einmal begegnen. Dass Kriegsherren solche junge Frauen wie sie besitzen wollen, liegt in einer schrecklichen Logik, die sich bis heute nicht geändert hat. Dass aber Kriegsherren auf die Stimme einer Sklavin hören, ist alles andere als wahrscheinlich. Jung und weich diese Sklavin, rau und unrein dieser Kriegsherr. Gefangen dieses missbrauchte Mädchen, machtvoll, aber bedürftig dieser Herr. Das Mädchen spricht gegenüber Naamans Frau von einer Heilungsmöglichkeit. Da gibt es diesen Propheten in Samaria. Elisha heißt er. Die Frau lässt nicht los, was sie hörte. Und dann lässt es ihn nicht los, was er erfährt. Eine Heilungsmöglichkeit? Naaman erzählt es seinem König. Er muss diese Gelegenheit nutzen. Und sicher haben Sie, liebe Schwestern und Brüder, den Unterschied gehört zwischen dem, was das Mädchen sagte und dem, was Naaman tat. Statt zum Propheten Elisha in Samaria zu gehen, reist er zum König in derselben Stadt. Warum auch zu so einem merkwürdigen Wunderheiler fahren? Ein Mann wie Naaman redet mit seinesgleichen. Männer der Macht verhandeln mit Männern der Macht. Und zudem galten seinerzeit Könige als die Söhne ihrer jeweiligen Götter. Und genau diese Potenz will Naaman für sich einkaufen. Er hat das Empfehlungsschreiben seines Königs dabei. Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seiner Krankheit befreist. Und so reist er mit großem Gefolge, Rossen und Wagen und einem gigantischen Schatz von Damaskus nach Süden, über den Jordan, nach Samaria. Der König des nördlichen Israel reagiert schockiert. Seine Kleider zerreißen, das heißt ein öffentliches Zeichen der Entrüstung. Ich, ein Heiler, Sofort erkennt er den theologischen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig oder heilen könnte? Selbst einem Gottessohn, wie auch der König von Israel genannt wird, steht so etwas nicht zu. Der König deutet diesen offiziellen Besuch als eine militärische Falle. Die Geschenke aus der aramäischen Staatskasse dürften ja unübersehbar gewesen sein, doch er will sich nicht kaufen lassen. Zu groß ist seine Skepsis und vor allem beachtet er die wichtigste Regel des Alten Testaments, die das Judentum und das Christentum bis heute bestimmt. Höre Israel. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott und Jahwe ist einzig. Mit anderen Worten, es sollte doch jeder skeptisch werden, wenn Menschen wie Götter auftreten. Er, der König, und daneben dieser Heerführer. Dieser, der glaubt, jener, der kauft. Hier ein Gottessohn, der über Gott nicht verfügt. Und dort ein Stellvertreter, der hilflos bleibt.
Als Elisha, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er an den König und ließ ihm sagen:
Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass Naaman zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist.
So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elishas. Da sandte Elisha einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen:
Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden.
Da wurde Naaman zornig. Er zog weg und sprach:
Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen, sich hinstellen und Jahwe, seinen Gott, mit Namen anrufen, seine Hand über die Hautstelle bewegen und mich von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Gewässer von Israel, dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte?
Er wandte sich und zog weg in Zornesglut.
Naaman hat den Rückzug angetreten. Was für ein Desaster für den zweitmächtigsten Mann von Aram Damaskus. Erst hatte ihn der König Israels mit einer theologischen Begründung abblitzen lassen und jetzt zeigt ihm dieser Prophet die kalte Schulter. Genauer gesagt, keine Schulter. Naaman war mit seinem Tross vor die Hütte dieses Propheten gekommen, aber heraus kam nur ein Bote. Was denkt denn dieser Prophet von sich? Hier steht der Stellvertreter eines Königs und der schickt nur so einen Prophetenschüler vor die Hütte? Naaman, der Mann der Macht, er ist es gewohnt, die Hebel in der Hand zu haben. Und er hatte ein Beschwörungsritual erwartet, dass Elisha nämlich als Heiler auftritt, seinen Gott anruft, dessen Namen beschwört und die Hand über der Hautstelle bewegt. Gegen Geld kann man sowas doch bekommen. Aber Elisha kam nicht. Er macht keine Hausbesuche. Seine Anweisungen auf dem Rezept sind nüchtern. Allerdings eher volkstümlich als ärztlich. Tauche 7-mal unter, hat er verordnet. Und das meint Naaman nun wirklich nicht nötig zu haben. Im trüben Jordan soll er baden? Im schlichten, schlechten Wasser? Da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Dort ist wenigstens die Wasserqualität besser. Empört und mit Wut reist er wieder ab.
Da traten seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen:
Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein.
Da stieg Naaman ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
Auf dem Rückweg nach Damaskus musste Naaman den Jordan überqueren. Ob seine Diener einen Sinn für die schlichten Dinge des Lebens hatten? Sie sagten zu ihm: Warum versuchst du es nicht einfach? Hier in den Fluss zu steigen, ist doch nichts Großes für dich. Mach es. Naaman hält an. Er, dessen Rosse und Wagen vor Palästen vorfahren, lässt sich etwas von Dienern sagen. Er, der enttäuscht und wütend umgekehrt war, kehrt um. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er steigt aus und macht sich nackig. Er steigt hinab in den Fluss. Nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Siebenmal taucht er unter und wie neugeboren kommt er heraus. Da steht er nun, dieser Feldherr, nackt und zart. Und hier taucht es wieder auf, das Wort jung, wie das Fleisch eines jungen Knaben heißt es. Und nun ist er nichts anderes als rein, weich, geschmeidig, zart, duftend wie ein Baby. Unterscheidet ihn noch etwas von seiner Sklavin? Der junge Knabe? Das junge Mädchen? Wenn das keine Wandlung ist, liebe Schwestern und Brüder, im wahrsten Sinne des Wortes hat sich alles verändert. Rein und weich zu sein, gilt für Naaman nicht nur im Sinne eines veränderten Krankheitsbildes, es kommt von innen heraus. Und begonnen hatte diese Wandlung offenbar, als er abstieg. Das Wasser des Jordan ist wahrlich kein Wunderwasser. Ein Wunder ist es, wenn Menschen von ihrem hohen Ross absteigen und hinabsteigen in Tiefen, in denen sie ihre Sicherheiten aufgeben. Statt nun erfolgreich nach Hause zu fahren, macht er ernst mit dem Umkehren.
Da kehrte Naaman zurück zu dem Mann Gottes, er und sein ganzer Tross. Und er trat vor ihn und sprach:
Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen als nur in Israel. So nimm nun eine Segensspende von deinem Knecht.
Elisha aber sprach:
So wahr Jahwe lebt, vor dessen Antlitz ich stehe, ich nehme es nicht.
Und Naaman nötigte ihn, dass er es nehme, aber er weigerte sich.
Das, liebe Schwestern und Brüder, ist jetzt die erste persönliche Begegnung zwischen Naaman und dem Propheten. Wenn ich nicht kaufen konnte, so will ich doch wenigstens bezahlen, was ich erhielt. Eine Spende soll es sein. Naaman will sich erkenntlich zeigen. Und es ist ja noch ein Gastgeschenk übrig. Die 10 Barren Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festgewänder. Geld für Leistung, Leistung für Geld. Und auch was Gott gibt, könne dieser Logik zufolge nicht gratis sein. Elisha lässt sich von der bescheidenen Dankesgabe nicht beeindrucken. Ich nehme es nicht, heißt es lapidar und würdig.
Da sprach Naaman:
Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden 2 Maultierlasten von dieser Erde. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein Jahwe. Freilich, dies möge Jahwe deinem Knecht verzeihen. Wenn mein König in den Tempel des Hadad Rimon geht, um dort anzubeten, und er sich dabei auf meinen Arm stützt und ich auch knien und anbeten muss, wenn er kniet und anbetet im Tempel Hadad Rimons, dann möge Jahwe deinem Knecht vergeben.
Elisha sprach zu ihm:
Geh hin in Frieden.
Naaman hat eine Idee. Genauer sind es 2. Erstens möchte er Erde mitnehmen vom Heiligen Land. 2 Maultierlasten sollen es sein. um auf seinem Grundstück in Damaskus das Territorium des Gottes Israels auszubreiten. Seinerzeit dachte man, Götter hätten Territorien, auf denen sie wirken. Deshalb die Bitte um die Erde. Und zweitens bittet Naaman den Propheten um einen Generalablass. Ich muss im Tempel des Hadad-Rimmon anbeten. Ich bin die rechte Hand des Königs, auch beim Opferkult. Ich kann nicht anders. Jahwe möge mir das vergeben. Naaman sieht sich also in der Zwickmühle. Er arbeitet schließlich für den König von Aram. Der Hauptgott in Damaskus ist Hadad-Rimmon, den der staatliche Kult verehrt, ein Gott des Regens, des Donners und der Fruchtbarkeit. Und der König von Aram heißt selbst nach ihm Ben-Hadad, Sohn des Hadad, wohlgemerkt. Was will ein König mehr als Fruchtbarkeit und Sieg? Und deshalb wird er Naaman keineswegs von seinen Pflichten entbinden. Was Elisha hierauf antwortet, dürfte die frommen Leserinnen und Leser des Alten Testaments und genauso fromme Hörerinnen und Hörer wie uns heute verwundern. Keine Kritik. Es kommt kein Nein und kein Aber. Kein eigentlich geht das nicht. Wieder recht wortkarg sagt Elisha, geh, geh in Frieden. Warum eigentlich so viel Verständnis für die keineswegs orthodoxe Lebenssituation jenes Verteidigungsministers? Elisha war ja auch nicht gerade bekannt für religiöse Toleranz und sein Lehrer Elia auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ob Elisha wusste, dass hier ein Heide, von dem man das ja nicht erwarten konnte, innerlich verwandelt wurde? Naaman hat ja praktisch das Glaubensbekenntnis Israels übernommen. Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einzig. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, sagte er. Oder ob Elisha sich gar keine Illusionen machte, dass unter denen, die in Israel dieses Glaubensbekenntnis sprechen, das reale Leben auch nicht anders aussieht als bei einem Heiden? Wie viele sagen es mit ihren Lippen, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einzig. Und wie wenige leben es? Die fremden Götter haben immer etwas Verlockendes. Versprechen sie doch Stärke, Fruchtbarkeit, Sieg. Und zufälligerweise wurde auch dieser Hadad-Rimmon im Norden Israels zu dieser Zeit verehrt. Oder aber, ob Elisha ahnte, dass kurz nach dieser Geschichte sein Prophetenschüler dem Naaman hinterherlaufen wird, um ihm etwas von diesem Silber abzuluxen und es dann bei sich versteckt? Selbst die Frommen sind ja nicht frei solcher Versuchungen. Und so sagt er einfach, geh in Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte aus dem Norden Israels um 800 vor Christus scheint einfach. Sie erzählt von einer Heilung. Sie enthält kommunikative Missverständnisse, nämlich zwischen Naaman und seinem König und dann Naaman und diesem Propheten. Sie spricht von volkstümlich wunderlichen Heilungsvorstellungen, wie dem Baden im Fluss. Und ganz zart bahnt sich in ihr die Erkenntnis an, dass der Gott der ganzen Völkerwelt ist. Und noch ist hier von deutlichen territorialen Grenzen die Rede. Aber eigentlich muss man ja keine Erde mitnehmen, um ein heiliges Territorium zu bauen, auf dem Gott regiert. Der Prophet sagt nichts dazu. Im Kern spricht die Erzählung von dem, was jene junge Sklavin glaubte. Und zwar, was sie gegen ihre eigene Lebenssituation glaubte. Nur einer ist Gott, Jahwe, und er behält den Sieg. Sie, die Verletzte, Gefangene und Missbrauchte, enthielt das ihrem Herrn nicht vor. Vielmehr eröffnete sie ihm den Weg zu diesem Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.